Okay, Jalla, wir können starten. Hey, ich hab Zeit, ihr habt Zeit. Habt ihr Zeit? Ist ja nur gleich Salat.
Okay.
Jetzt ist schon falsch.
Jetzt ist doch eine Spaß. Nein, okay, rein.
Okay, Jalla, bereit.
Okay. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Al-Hiwar 77, der Podcast. Genau so sieht's aus. Also, die erste Folge ist hinter uns. Was ist so dein Feedback zur ersten Folge? Was sagst du? Wie kam es an?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auch nochmal von mir ein Assalamu alaikum in die Runde. Und schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt zur zweiten Folge von Al-Hiwar 77, der Podcast. Alhamdulillah, die erste Folge war tatsächlich erfolgreicher, als ich gedacht habe. Also im Vergleich zu den anderen Videos, die ich jetzt bei YouTube hochlade, hat es schon eine große Reichweite bekommen. Ich glaube, wir haben jetzt über 5000 Klicks. Und anhand der Kommentare, Interaktionen und Likes und es hat Bewegung in die Sache reingebracht. Und das ist das, was ich wollte, um ehrlich zu sein. Ich wollte, dass hier ein bisschen Bewegung in die Geschichte reinkommt. Weil wir haben, ohne zu zweifeln, haben wir diverse Probleme in unserer muslimischen Community, in der schiitischen Community. Und wir müssen natürlich immer vorankommen. Und wenn wir vorankommen wollen, müssen wir natürlich auch auf die Missstände aufmerksam machen. Und dieser Podcast ist halt dafür da, damit man genau diese Themen anspricht. Die Themen, die ein bisschen sensibler sind, die man jetzt nicht vielleicht irgendwo in der Moschee in einem Vortrag erörtert. Weil normalerweise spreche ich ja immer zu den Leuten, zu einer Veranstaltung in den Moscheen, zu Vorträgen. Und da kann man halt nicht so frei sprechen, wie wir jetzt zum Beispiel frei sprechen. Und da kann man auch Dinge ansprechen, die einem schon etwas länger auf dem Herzen beispielsweise brennen oder auf der Seele brennen. Und ich denke, dafür hat die erste Folge wirklich ihren Zweck erfüllt. Es kam Bewegung rein, es gab sehr, sehr viel Feedback. Also mein Handy stand gar nicht mehr still. Ich glaube, auch bei dir war es, glaube ich, auch ähnlich, wie ja, ich mitbekommen so ähnlich, habe. Genau. Und es gab überwiegend positives Feedback. Also viele haben geschrieben, war eine super schöne Folge, man hört uns gerne zu. Vor allem wir als, so, als Team, als Doppelpack haben...
Die Chemie ist auf 100,
genau. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich natürlich, weil viele auch gesagt haben, es macht Spaß zuzuhören. Das ist auch der Sinn der Sache, es soll ja nicht langweilig sein. Auch das, die Themen, die angeschnitten wurden, die angesprochen wurden, auch das fand große Zustimmung und Zuspruch, das war gut. Natürlich gab es auch kritische Stimmen, das gehört auch dazu. Weil wir werden es erstmal niemals allen Leuten recht machen. Es ist unmöglich, etwas zu machen und es allen Leuten recht zu machen. Kennst du dieses eine Bild? Das ist so ein Bild, bestehend aus vier Bildern, mit so einem Esel und Vater und Mann. Auf dem ersten Bild reitet der Sohn und der Vater läuft daneben. Und die Leute sagen, was ist das für ein Sohn? Er reitet auf den Esel und lässt den Vater laufen. Auf dem zweiten Bild reitet der Vater und der Sohn läuft nebenher. Und die Leute sagen, was ist das für ein Vater, lässt seinen Sohn laufen und er selber reitet. Auf dem dritten Bild reiten beide auf dem Esel und die Leute sagen, was sind das für Menschen, die haben keine Barmherzigkeit mit dem Tier, das muss zwei Menschen tragen. Auf dem vierten Bild ist keiner auf dem Esel, beide laufen neben dem Esel einher und die Leute sagen, was sind das für Idioten, keiner reitet auf dem Esel. Du wirst es niemals allen Leuten recht machen, das ist klar.
Ja, das stimmt.
Aber wichtig ist halt wirklich, dass wir die Botschaft verbreiten, die uns jetzt auf dem Herzen liegt, was... wie wir gesagt haben, den Finger in die Wunde legen und auf gewisse Missstände aufmerksam machen. Und das hat Alhamdulillah gut funktioniert. Es kam viel Bewegung in die Sache. Es gab auch gute Kritik, auch berechtigte Kritik an den ersten Folge. Es gab natürlich auch Kritik, wo man einfach gemerkt hat, die Person will einfach nur irgendwas sagen. Die Person will einfach nur stänkern, wie man im Kindergarten sagt. Die wollen einfach nur stänkern, einfach nur Hauptsache man sagt irgendwas, Hauptsache man schreibt irgendwas, Hauptsache man schießt wieder gegen irgendwen. Diese Kommentare blenden wir aus. Aber es gab auch sehr, sehr gute Gespräche mit Brüdern, die gewisse Punkte deutlich gemacht haben und darauf aufmerksam gemacht haben, guck mal, das hätte man vielleicht nicht sagen sollen, das hätte man so formulieren sollen, das hätte dies, das hätte jenes. Aber wichtig war, dass wir halt mit vielen Missverständnissen aufräumen konnten. Wir konnten transparent quasi unsere Arbeitsweise deutlich machen. Ich habe nochmal diesen Punkt betont mit, ich bin kein Gelehrter. Ja? Und selbst da habe ich mitbekommen, gab es auch immer noch Missverständnisse, weil als du mich gefragt hast, bist du ein Gelehrter, habe ich, glaube ich, gesagt, ich bin kein Gelehrter im klassischen Sinne, habe ich das irgendwie so formuliert.
Du bist der Diener der Gelehrten, hast du
ja, oder? Aber nicht im klassischen Sinne.
Ach so, ja,
mir ist es gar nicht so aufgefallen, Und danach habe ich es ja tausendmal gesagt, ich bin kein Gelehrter, kein Gelehrter. Aber dieses, ich bin kein Gelehrter im klassischen Sinne, haben wiederum Leute so interpretiert, ah, schaut her, er sagt, kein Gelehrter im klassischen Sinne. Verstehst du? Also auch da wurde dieser Begriff. Aber okay, deswegen sagen wir es hier nochmal deutlich, ich bin kein Gelehrter im klassischen Sinne, im modernen Sinne, im archäologischen Sinne, im sportlichen Sinne, im keine Ahnung was für Sinne, damit wir endlich damit aufräumen können. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin Haidar al-Musawi, mache islamische Arbeit, islamische Content, bin aber kein Gelehrter, aber die Vorträge, oh nein, jetzt habe ich aber gesagt, das werden die jetzt auch nutzen. Ich bin kein aber, kein Gelehrter, die Vorträge, die ich mache, basieren auf Vorträge von Gelehrten, auf Bücher von Gelehrten, auf Aussage von Gelehrten und das haben wir ja in der letzten Folge ausführlich diskutiert. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu erörtern und vor allem halt auch die Sache diese Debattenanfragen kommen von Leuten, die tätowiert sind und so weiter, dass wir auch da deutlich machen können, wie unsere Methodik ist, dass nicht jeder, der debattieren will, der irgendwie kommentiert, der irgendwie was von dir will, dass du sofort darauf einsteigen musst. Ich glaube, das ist auch eine Motivation auch für die anderen, weil ich glaube, speziell in Social Media bekommt man ja immer wieder diese Debatteanfragen und diese Diskussionsanfragen. Und da würde ich mir wünschen, dass nur diejenigen in Debatten einsteigen, die wirklich dazu fähig sind, die auch ihr Nefs kontrollieren können, sich zügeln können und nicht sofort anfangen zu beleidigen und zu beschimpfen. Und weil am Ende, wie gesagt, dann wird man auf das gleiche Niveau hinaus und das wollen wir halt nicht. Wir haben bestimmte Vorbilder und das sind die Imame der Ahlul Bayt, alayhim salam. Wir haben den Gesandten Gottes, sallallahu alayhi wa alayhi, über den der Koran sagt, wa innaka ala khuluqin azim, der Prophet strahlte durch seine Moral, durch seine Tugenden, durch seine Art und Weise, durch seinen Charakter, durch seinen Umgang mit den Mitmenschen. Genauso die Imame der Ahlul Bayt, alayhim salam. Das sollten wir uns als Vorbilder nehmen. Wenn wir beleidigt werden, dann reagieren wir so, wie unsere Imame reagiert haben und wie der Koran es uns vorschreibt. Ich glaube, das war auch ein guter Punkt, den wir jetzt so ein bisschen in die Masse, in die Öffentlichkeit so tragen konnten. Und natürlich noch der Punkt mit, dass es da Probleme oder ich sag mal, dass es da bestimmte Komplikationen oder Missverständnisse gab bei den Gelehrten, bei den geistlichen Theologen und meiner Arbeit zum Beispiel. Auch da konnten wir eigentlich gute Gespräche führen. Und ich werde jetzt natürlich keine Details nennen, mit wem ich gesprochen habe, was ich gesprochen habe, aber es gab gute Gespräche mit den Gelehrten, wo wir über bestimmte Punkte gesprochen haben. Es gab Annäherungsversuche, die jetzt inshallah auch weitergehen, sodass wir dann auch wirklich sagen können, schaut her, wir haben alle ein Ziel. Es ist nicht so, die Gelehrten arbeiten und wir arbeiten für was anderes. Nein, wir haben das gleiche Ziel und wir ergänzen uns gegenseitig. Und die Gelehrten haben Arbeit, die ich nicht machen kann. Und wir haben jetzt bestimmte Sachen auf die Beine gestellt, was die Gelehrten vielleicht noch nicht haben. Mit der Reichweite, mit Social Media, Erfahrung, Social Media und so weiter. Das heißt, man kann sich da super ergänzen. Und warum sollen wir gegeneinander arbeiten, anstatt miteinander zu arbeiten? Und genau den Ansatz verfolgen wir jetzt. Alhamdulillah, es gab, wie gesagt, schon erste Gespräche dazu. Und ich hoffe, dass es dann erfolgreich weitergeht. Und dass wir dann genau an diesem Punkt dann anknüpfen können. Und dass die schiitische Community in Deutschland einen großen, großen Schritt nach vorne geht. Weil ich glaube, wir haben sehr viel Potenzial, was das angeht. Und wenn wir zusammenhalten, dann können sich die Salafis warm anziehen. Aber warm anziehen ist doch bitter, weil damals hat der Prophet sich doch nicht warm angezogen. Es war doch Wüste, oder? Nein, aber inshallah sehe ich einer hoffnungsvollen Zukunft entgegen.
Super, das ist schön. Zum Thema jetzt Kritikpunkte. Der Begriff Turbanträger wurde oft kritisch bewertet. Ja. Was sagst du dazu? Sollte man den Begriff verwenden oder eher nicht?
Ja. Also einer der, wie du schon gesagt hast, in den Kommentaren, auch in den Gesprächen mit den Brüdern, kam dieser Punkt, Turbanträger. Soll man dieses Wort benutzen oder nicht? Natürlich kann man das kritisch betrachten, ob man dieses Wort jetzt so in der Form nutzen soll oder nicht. Ich persönlich nutze dieses Wort, um einfach deutlich zu machen, dass nicht jeder, der einen Turban hat, dass er heilig ist, dass er ma'sum ist, dass er fehlerfrei ist, dass alles, was er macht, richtig ist. Weil dieser Turban repräsentiert die schiitische Rechtsschule, repräsentiert die Schule der Ahlul Bayt alayhim salam. Es ist eine große Verantwortung, einen Turban auf seinen Kopf aufzusetzen. Wir sehen beispielsweise abtrünnige Gelehrte, die es außerhalb Deutschlands gibt, die in London sitzen beispielsweise, die nichts anderes zu tun haben, als von morgens bis abends Maraja zu beleidigen, Gelehrte zu beleidigen, gegen Sunniten so weit zu hetzen und zu beschimpfen und zu beleidigen, dass da wirklich das passiert auf die schlimmste Art und Weise. Und so eine Gelehrte in Anführungszeichen, so eine Turbanträger quasi, diese Leute bezeichne ich als Turbanträger. Jeder, der Probleme macht, der Fitna stiftet, der entgegen der schiitischen Rechtsschule arbeitet, kann man ihn noch als Gelehrter bezeichnen? Ich persönlich sehe das kritisch. Aber ich verstehe den Kritikpunkt, der dahinter steckt, und das ist ein wichtiger Punkt, nämlich, dass wir durch solche Begriffe nicht pauschalisieren und beispielsweise sagen, jeder, der jetzt Said Haidar kritisiert, ist ein Turbanträger. Nein, ich bin auch nicht Masum, ich habe auch meine Fehler. Es gibt berechtigte Kritik, definitiv, kann es geben, soll es geben, die höre ich mir an, versuche ich umzusetzen, das, was ich für sinnvoll halte. Aber wichtig ist hier, dass wir nicht in eine Falle tappen und die Gelehrten als Gesamtinstitution, als Gelehrteninstitution, dass wir diese herabsetzen durch solche Begriffe. Das ist natürlich nie meine Absicht gewesen. Und wie ich auch letztes Mal gesagt habe, die große Mehrheit der Hausa-Absolventen, der Gelehrten, die wir jetzt haben, diejenigen, die den Turban aufgesetzt haben, das sind rechtschaffene, ehrenhafte Menschen, mit denen ich einen sehr guten Kontakt habe. Und die sind auf jeden Fall nicht gemeint und es soll auch nicht pauschalisiert werden. Das heißt, dieser Begriff bezeichnet wirklich in meinen Augen diese Leute, die halt wirklich viel Unheil stiften in der schiitischen Umma. Und sei es jetzt in Deutschland oder sei es außerhalb Deutschland, das gibt's ja überall gefühlt auf der Welt. Und da, denke ich, sollten wir vorsichtig sein, was das angeht. Und deswegen hatte ich diesen Begriff genommen. Aber ich kann verstehen, wenn er jetzt irgendwie auf Kritik stößt. Kann man so sehen oder so sehen, ist eine Geschmackssache. Wichtig ist einfach, dass wir diese Institution der Gelehrten nicht niedermachen damit, aber auch gleichzeitig, und das ist ein wichtiger Punkt, aber auch gleichzeitig deutlich machen, nur weil jemand einen Turban hat, hat er keinen Freifahrtschein und kann machen, was er will und kann reden über wen er will und kann tun, was er will. Und deswegen hatte ich auch keine Namen genannt, weil ich weiß, diese Person kann vielleicht heute bereuen, die Taten, die er gemacht hat, und wir sind die Letzten, die jetzt einer Reue quasi entgegenstehen würden, weil wer bin ich, dass ich sage, nein, ich vergib dir nicht. Wenn wir wollen, dass Allah uns vergibt, dann sollten wir erst recht den anderen Menschen natürlich vergeben. Und wir sollten jedem eine zweite Chance geben und ich bin bereit, auch jedem eine zweite Chance zu geben, wenn er seine Fehler einsieht und sich entschuldigt, da haben wir absolut kein Problem damit natürlich. Und von daher, wie gesagt, ist meiner Meinung nach eine Geschmackssache, ob man jetzt den Begriff verwendet oder nicht, Turbanträger, ja, nein. Aber wichtig ist halt, dass wir deutlich machen, Institution der Gelehrten ist eine heilige, wichtige Institution, die nicht beschädigt werden darf. Und das ist das, was übrigens die Feinde immer versuchen, in der Schule der Ahlbayt zu bewirken. Einmal habe ich irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, hat ein Gelehrter mal gesagt, dass die Schule der Ahlbayt auf zwei Säulen steht. Auf die Marja'iyya, die erste Säule ist die Marja'iyya und die zweite Säule ist Imam al-Hussein a.s. Deswegen, immer wenn wir sehen, dass der Feind die schiitische Rechtsschule schwächen will, greift er einen dieser beiden Säulen an. Er greift die Marja'iyya an, weil wenn du die Marja'iyya angreifst und die Schiiten von der Marja'iyya trennst, von den Gelehrten trennst, von den Groß-Ayatollahs trennst, dann kannst du mit ihnen machen, was du willst. Aber wenn du die Marja'iyya als Schutzwall der Institution, eine Institution, die die Schiiten schützt, wie eine Schutzmauer um die Schiiten herumgestellt wurde, wo die Marja'iyya sagt, das sollt ihr machen, das könnt ihr machen, das nicht, passt davor auf. Wir sind geschützt, solange die Marja'iyya da ist. Aber wenn die Marja'iyya getrennt wird von den Schiiten, dann kannst du mit den Schiiten machen, was du willst. Du kannst mit denen spielen, wie du willst. Du kannst sie in Richtung lenken, wie du willst. Du kannst sie aufhetzen, gegen wen du willst. Du kannst mit ihnen machen, was du willst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf die Marja'iyya aufpassen. Und das ist das, was die Imame der Ahlbayt a.s. uns auch auferlegt haben und gesagt haben, passt auf die Marja'iyya auf. In dem Sinne, schaut unter euch, wer diese und jene Eigenschaften besitzt, macht Taqlid bei ihm, denn sie sind die Hujja Gottes auf euch und ich bin die Hujja Gottes, wie beispielsweise auch einige Überlieferungen dies deutlich machen. Das heißt, die erste Säule, die der Feind immer versucht anzugreifen, ist die Marja'iyya. Deswegen sehen wir, wenn wir solche Turbanträger, ich benutze jetzt nochmal den Griff, solche Turbanträger wie in London beispielsweise sehen, die nicht umsonst die Marja'iyya Tag und Nacht angreifen. Die große Gelehrte, die wir in der Geschichte hatten und noch heute haben und noch welche lebendig sind, die sie angreifen, beleidigen, als Abtrünnige erklären, als Ungläubige erklären und so weiter. Diese Takfir-Methodik, die wir bei den Salafis sehen, sehen wir auch bei diesen Leuten. Sie versuchen, die Marja'iyya anzugreifen, um den Schiiten deutlich zu machen, ihr braucht keine Marja'iyya. Heutzutage könnt ihr doch selber eure Religion zusammenbasteln, so nach dem Motto. Ja, wobei keiner auf die Idee kommen würde, zu einem Kranken zu gehen, zu sagen, du brauchst keinen Arzt. Hier sind Bücher, Internet, lies nach, Google deine Symptome und guck, was für Medizin du nehmen sollst. Deswegen finde ich es gut hier in den Apotheken, du kannst kein Medikament bekommen, außer mit einem Rezept von einem Arzt. Du kannst hingehen und sagen, ich bin Medizinstudent, kriegst du nicht. Du kannst hingehen und sagen, ich bin Arzt, kriegst du nicht. Du brauchst ein Rezept von deinem Hausarzt oder von einem Facharzt, damit du dieses Medikament bekommst. Und genauso ist es auch in der Religion. Warum sollte es hier anders sein? Auch hier haben wir Experten. Hier geht es nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern um die seelische Gesundheit. Das heißt, der erste Punkt, auf den wir achten müssen, ist die Marja'iyya. Und die Marja'iyya hat natürlich ihre Vertreterschaft überall, die Gelehrten, die in verschiedenen Zentren sind, von denen gehen nochmal andere Gelehrte aus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Gelehrten immer einen speziellen Status auch zusprechen, den sie sich sicherlich auch verdienen müssen natürlich. Aber das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich die Trauerzeremonien um Imam al-Hussein a.s. Weil wenn Hussein ibn Ali in unserer Mitte fällt, fällt die schiitische Rechtsschule. Das steht fest. Weil die schiitische Rechtsschule steht auf der Säule Imam Husseins a.s. Wäre Imam Hussein nicht, was würde da übrig bleiben bei uns? Wir hätten weder ein korrektes Gebet noch ein korrektes Fassen. Alles wäre verloren gegangen. Deswegen sieht man, dass man die Trauerzeremonien um Imam Hussein ins Lächerliche zieht. Man versucht, Imam Hussein a.s. von der eigentlichen Botschaft abzulenken. Weil wofür ist Imam Hussein a.s. gestorben? Damit wir uns im Dreck wälzen, im Schlamm wälzen, damit wir uns blutig schlagen. Ist er dafür gestorben? Sicherlich nicht. Er starb, um uns eine Botschaft zu hinterlassen. Sag niemals Ja zur Unterdrückung. Steh immer auf gegen Unterdrückung. Sei immer stark und vertraue immer auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Geist von Imam Hussein a.s., den er uns hinterlassen hat, der lebt bis heute in den Schiiten, in den Anhängern und Liebenden der Ahlul Bayt a.s. Wenn der Feind es schafft, diesen Geist Imam Husseins von den Schiiten rauszunehmen und Imam Hussein darauf zu reduzieren, wenn Ashura ist, lauf auf Glassplitter. Gibt's ja, Leute. Wenn Muharram ist, mach Feuer auf den Boden und lauf darüber. Wenn Muharram ist, kriech auf allen Vieren und mach eine Leine und sag, du bist der Hund von Ruqayya. Manche Leute reduzieren die Angelegenheit Imam Husseins auf dieses Level und das darf halt nicht passieren, weil sonst verlieren wir den Geist, den Imam Hussein a.s. uns offengelegt hat. Und deshalb diese beiden Säulen, darauf steht die Schule der Ahlul Bayt a.s. Und diese Säulen dürfen wir niemals ungeschützt lassen. Diese Säulen müssen wir beschützen. Und diese Säulen sollten stets quasi in unserer Priorität ganz, ganz weit oben stehen. Damit wir niemals auch nur ansatzweise das verlieren, wofür Imam Hussein a.s. gestorben ist.
Ja. Wichtig und richtig. Damals in der Schule, wenn man so Texte und sowas geschrieben hat, du hast ja gerade so ausführlich erklärt, markier das Wichtigste, ich werde jetzt alles markieren, weil das alles so wichtig ist.
Ja, aber ich denke, wenn wir da so ein Bewusstsein noch entwickeln, weil ich sag mal, wenn wir uns Social Media anschauen, sehen wir, dass es eine Tendenz gibt, dass man sich von den Gelehrten entfernt, von den Marja'i entfernt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Trend, der sich teilweise entwickelt. Und deswegen sehe ich meine Position auch darin, jetzt mit der Reichweite und den Podcasts und den Vorträgen, dass wir genau diese Differenz wieder beseitigen, dass wir diese kleiner machen wieder. Es darf keine Kluft entstehen zwischen den Schiiten, zwischen den Liebenden und Anhängern von Al-Muhammad und den Gelehrten und den Maraja und den Groß-Ayatollahs. Weil wenn diese Kluft entsteht, dann ist eine Verbindung unterbrochen, die lebenswichtig ist, die notwendig ist. Das ist so, als würdest du gerade an ein Beatmungsgerät angeschlossen sein und jemand kommt und entfernt dieses Beatmungsgerät. Das würde passieren, wenn man die Gelehrten von uns entfernt. Wenn wir anfangen, die Gelehrten zu schmähen, die Gelehrten niederzumachen, nicht auf die Gelehrten zu hören, weil sie uns diese Religion bringen, weil sie in die verschiedenen Institutionen gegangen sind, dort gelernt haben, wiederkommen, uns die Religion beibringen. Das ist wichtig, dass wir sie ehren, respektieren und unsere Religion von ihnen nehmen, bei Fragen auf sie zurückkehren. Was aber nicht bedeutet, und deswegen habe ich diesen Begriff auch benutzt, was aber nicht bedeutet, dass es ein Freifahrtschein ist. Wir müssen immer ein Gleichgewicht haben. Das bedeutet nicht, dass du machen kannst, was du willst. Das bedeutet nicht, dass du über Leute lästern kannst, so viel du willst. Das bedeutet nicht, dass du Unruhe in der schiitischen Umma stiftest. Das bedeutet nicht, dass du dies und jenes. Es müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein und dann, ala rasi, wie ihr Libanesen so schön sagt. Ich bin kein Libanese, noch ein Gericht. So, ala rasi, diese Gelehrten sind unantastbar und ich würde sie mit meinem Leben verteidigen, so nach dem Motto. Aber jemand, der Unruhe stiftet, der gegen die Ziele der Ahlul Bayt a.s. arbeitet, da müssen wir klare Grenzen setzen. So geht's nicht. Du hast die Möglichkeit, du hast eine Chance zu bereuen, deinen Weg wieder gerade zu biegen und dann vergessen wir alles. So wie Allah subhanahu wa ta'ala vergeht, müssen auch wir zu den Vergebenen gehören, inshallah. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein.
Vor allem die Gelehrten opfern ja ihr Leben, ihre Zeit für uns, um uns dementsprechend Informationen über den Islam Richtig. Zu vermitteln. Richtig. Und das ist ja wichtig.
Ach so, genau so.
Genau. Ja. Zum Thema Einheit jetzt. Wir durchleben ja aktuell die Zeit vom Geburtstag des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und diese wurde auch als Einheitswoche bezeichnet. Kannst du das näher erläutern? Was ist damit gemeint? Ja, ja. Also Schia-Sunni-Einheit oder
Was sonst? Cola, Cola Fanta Einheit gibt's schon.
Mezzo Mix.
Nein. Da muss er auch schon lachen. Wie bin ich jetzt auf dieses Beispiel gekommen?
Ich weiß es nicht, aber passt gut.
Ey, das ist das Coole an so einem Podcast, man kommt auf Sachen, ja. Egal. Diese Einheitswoche wurde aufgestellt von Imam Sayyid Ruhullah al-Musawi, al-Khumeini, Qadassallahu nafsahu, also Imam al-Khumeini, rahmatullahi ta'ala alayh. Und das ist wirklich eine sehr schöne Lehre für uns, weil gemäß den sunnitischen Überlieferungen hat der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayh am 10. Rabi'ul Awal Geburtstag. Gemäß den schiitischen Überlieferungen hat er am 17. Rabi'ul Awal Geburtstag. So, was machen wir jetzt? Streiten wir uns? Prügeln wir uns wieder? Sagen, du liegst falsch, du Käfer, weil er hat am 17. und sagt, nein, ihr Schia, ihr Grabanbeter, nein, er hat am 10. Geburtstag. Imam Khomeini hat es sehr, sehr klug gelöst. Er hat gesagt, anstatt dass wir streiten, 10 oder 17, 10 und 17, 17 minus 10 sind 7.
Ja.
7 Tage ist eine Woche. Er hat gesagt, anstatt dass dieser Punkt dazu führt, dass wir Differenzen haben und streiten, lasst uns doch dazu führen oder dazu bringen, dass dieser Punkt uns vereint. Schaut hier die Vorgehensweise. Wir nutzen Punkte, wo man normalerweise sagen würde, sie trennen uns. Wir nutzen diesen Punkt und vereinen ihn.
Fitna-Beseitigung
Level 10. Und er hat gesagt, anstatt dass dieser Punkt jetzt Probleme stiftet, lass uns doch einfach diese Woche nehmen, diese 7 Tage nehmen und eine Einheitswoche machen und darin in dieser Woche den Geburtstag des Propheten feiern. Sallallahu alaihi wa alaihi. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Lehre. Wir sollten Dinge, die in unserem Leben stattfinden, die negativ sind, die schlecht sind, offensichtlich dafür nutzen, sie ins Positive umzuwandeln. Und das passiert nur mit dem Erfolg und mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe immer hier ein sehr schönes Beispiel, was ich an dieser Stelle immer treffe. Guck mal, was wollten die Brüder von Yusuf a.s. machen, als sie ihn in den Brunnen geworfen haben? Wollten sie, dass er der nächste Minister von Ägypten wird und diesen Rang bekommt, den er bekommt? Sicherlich nicht. Sie wollten seinen Tod damit. Sie wollten, dass er in Vergessenheit gerät. Sie wollten ihn beseitigen. Aber Yusuf a.s. hat auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Die Tatsache, dass sie ihn in den Brunnen geworfen haben, sollte ihn eigentlich töten. Aber das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala führte dazu, dass genau diese Tat, die ihn eigentlich töten sollte, dass genau diese Tat dazu geführt hat, dass er einen erhabenen und großen Rang in Ägypten bekommen hat. Sodass sie später zu ihm kamen und ihn um Hilfe angefleht haben, ohne dass sie wussten, dass er es ist. Das ist eine Lehre, finde ich, für unser gesamtes Leben. Manchmal passieren in unserem Leben Dinge, die offensichtlich schlecht sind, wo wir denken, warum passiert das? Warum ist das so? Wieso habe ich meinen Job verloren? Beispielsweise, du hast deinen Job verloren. Es ist schlecht, du weinst, du bist depressiv, du denkst, ich werde jetzt kein Geld mehr haben, ich werde meine Miete nicht zahlen. Erstens, derjenige, der dich gestern versorgt hat, der wird dich auch heute versorgen und der wird dich auch morgen versorgen und der wird dich auch in 10 Jahren versorgen. Zu sagen, ich habe meinen Job verloren, ich habe jetzt niemanden, das ist Hoffnungslosigkeit in Allahs Barmherzigkeit. Und was ist die größte Sünde im Islam? Hoffnungslosigkeit. Guck mal, wenn ich jetzt fragen würde, die größte Sünde im Islam, manche würden sagen Mord, andere würden sagen Alkohol, andere würden sagen Sinner begehen und so weiter. Man würde daran denken. Aber der Islam sagt, die größte Sünde ist Hoffnungslosigkeit. Weil wenn du hoffnungslos bist und diese Hoffnungslosigkeit im Herzen hast, in Allahs Barmherzigkeit, öffnen sich die Türen für alle Sünden. Weil du dann denkst, wozu? Allah wird mir sowieso nicht vergeben, also kann ich machen, was ich will. Ich habe dazu auch mal ein Video auf YouTube mal hochgeladen, irgendwas mit hoffnungsvoll, hoffnungslos, sei nie hoffnungslos. Irgendwie sowas, wo ich auch eine Geschichte mal erzählt habe, wo es um eine Person ging, der so hoffnungslos war, dass er gesagt hat, ich faste nicht mehr, ich bete nicht mehr, ich mache nichts mehr, weil Allah wird mir sowieso nicht vergeben für die Tat, die ich gemacht habe.
Das ist dieses, ich komme sowieso in die Hölle.
Ich komme sowieso in die Hölle. Ja, Ahsan. Ich komme sowieso in die Hölle.
Ja.
Manchmal verfallen auch wir in bestimmte Situationen. Wir haben so eine gewaltige Sünde gemacht. Wir denken, Allah wird mir sowieso nicht vergeben. Diese Sünde war so gewaltig, Allah wird mir niemals dafür vergeben. Und dann denken wir, wozu bete ich dann noch? Wozu faste ich dann noch? Wozu mache ich dann noch gute Taten? Scheiß drauf, ich komme in die Hölle. Also kann ich machen, was ich will. Genau diese Hoffnungslosigkeit ist es, die den Menschen dazu führt, dass er weitere Sünden macht. Aber wenn du diese Hoffnung immer im Herzen hast und niemals aufgibst, wirst du immer sagen, egal was ich mache, Allah subhanahu wa ta'ala ist immer da. Egal was für Sünden ich habe, Allahs Tore der Barmherzigkeit sind offen. Er wird mich niemals zurückweisen. Wenn ich jetzt schlecht zu dir bin, ich könnte jetzt vielleicht ein schlechtes Wort zu dir sagen oder dir etwas Schlechtes antun, du wirst vielleicht nie wieder bis zum Ende deines Lebens mit mir reden wollen.
Nie wieder Podcast.
Nie wieder Podcast. Ich brauche einen neuen Moderator. Der Mensch ist so. Der Mensch ist sofort verärgert. Wie viele Beispiele kennen wir von Familienangehörigen, wo der Bruder sagt, ich habe mit meinem Bruder das letzte Mal vor 20 Jahren gesprochen. Warum? Ja, er hat damals das und das zu mir gesagt. Warum? Wozu? Allahs Tore der Barmherzigkeit schließen sich niemals für einen. Die sind immer offen. Solange du mit deinem Herzen an diese Tore anklopfst, wird Allah dich niemals zurückweisen. Deswegen, wenn auch uns in unserem Leben schlechte Dinge passieren, um auf das Thema zurückzukommen, wenn in unserem Leben schlechte Dinge passieren, versuch diese schlechten Dinge so umzuwandeln, dass sie gut für dich werden. Du hast deinen Job verloren, vielleicht konntest du in dem Job deine Gebete nicht pünktlich verrichten. Vielleicht findest du jetzt einen Job, wo du pünktlich deine Gebete verrichten kannst. Vielleicht hast du gar nicht gebetet im Beruf, weil du dich nicht getraut hast, deinen Chef zu fragen. Vielleicht hast du jetzt später einen Beruf, wo der Chef selber zu dir kommt und sagt, bist du Muslim? Ja, schau mal, wir haben hier einen Gebetsraum, wenn du beten willst, fühl dich frei. Und genauso ist es auch mit den anderen Dingen, die uns im Leben passieren. Sei es Job, sei es Krankheit, sei es irgendwas. Es passieren manchmal schlechte Dinge, die wir in das Positive umwandeln sollten. Und genau das hat Imam Khomeini gemacht. Anstatt, dass wir jetzt Probleme haben mit 10. oder 17. Rabi'ul Awal, wann jetzt der Prophet Geburtstag hat, hat er gesagt, lasst uns doch einmal diese Einheitswoche machen. Lasst uns als Schiiten, Sunniten gemeinsam den Geburtstag des Propheten feiern, weil wir haben den einen gemeinsamen Propheten. Es ist nicht so, dass die Sunniten einen Propheten haben und wir haben einen anderen Propheten. Wir haben den gleichen Propheten. Ja, es gibt zwar unterschiedliche Vorstellungen von den Propheten. Wir glauben an einen Propheten, der beispielsweise nicht verzaubert wurde. Wir glauben an einen Propheten, der nicht das Gebet verschläft. Wir glauben an einen Propheten, der nicht Fehler im Gebet gemacht hat. Ja, wir haben gewisse Vorstellungen, aber am Ende ist es der gleiche Prophet natürlich, an den wir glauben. Und deshalb wurde halt dieser Punkt dafür genutzt, dass man die Schiiten, Sunniten näher rückt. Und ich glaube, es gibt aktuell keinen wichtigeren Punkt, als genau diesen Punkt nochmal in den Fokus zu rücken. Ich habe beispielsweise in einer kleinen Stadt studiert. Und dort gab es keine Moscheen. Es gab nur einen Gebetsraum. Und da waren alle möglichen Muslime in diesem Gebetsraum. Da waren Schiiten, Sunniten, alles Mögliche war halt dort drin. Wir haben Gemeinschaftsgebete verrichtet. Einmal hat jemand verrichtet, einmal habe ich sogar die Gebete dort verrichtet. Also mal hat der die Gebete verrichtet. Und es hat alles super funktioniert. Die wussten, wir sind Schiiten, wir haben auf den Stein gebetet, wir haben schiitische Bücher in die Regale gelegt. Und jahrelang hat das super funktioniert. Schiiten, Sunniten, alles kein Problem. Wann entstand ein Problem? Als die ersten Salafisten kamen. Als die ersten Salafisten kamen, schiitische Bücher, haben die sofort rausgenommen. Wir wissen bis heute nicht, wo die Bücher sind. Waren einfach weg. Wahrscheinlich weggeschmissen. Dann hieß es plötzlich, ja, wir machen bestimmte Sitzungen. Ach so, es wurde dann vermehrt über Ibn Taymiyyah gesprochen. Das war auch schon so wie ein Stich in den Herzen, wenn man das hört. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Und dann sprechen sie ihr Wohlgefallen darauf aus. Das kann man als Liebender der Ahlul Bayt schwer ertragen. Vor allem, wenn man hört, was Ibn Taymiyyah alles über Fatimatu Zahra gesagt hat, über Imam Ali gesagt hat. In seinen Werken wie Minhaj al-Sunnah zum Beispiel. Und dann gab es nach dem Gebet Sitzungen, wo Hadithe vorgelesen wurden. Und für mich persönlich war irgendwann Schluss, als ich dann so in dieser Runde saß und dann an Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu. Ich so, mein Gott, das ist vorbei. Das ist die Grenze. So über Muawiyah das Wohlgefallen, weil du musst kein Schiite sein, um zu erkennen, was für Verbrechen Muawiyah getan hat. Es reicht aus, ein ganz normales Sunnite zu sein, einfach die Geschichte durchzulesen und zu schauen, wie er Imam Ali a.s. bekämpft hat. Imam Ali, einer der rechtgeleiteten Khalifen gemäß der sunnitischen Ansicht. Einer derjenigen, dem das Paradies versprochen wurde gemäß der sunnitischen Ansicht. Und was Muawiyah Imam al-Hassan angetan hat, der einer der Herren der Jünglinge des Paradieses ist, dass du dann dein Wohlgefallen darauf aussprichst, das war so eine Sache, wo wir, ich weiß noch genau, ich saß da mit einem Freund, wir saßen da in der Runde und der ist knallhart, der ist richtig knallhart. Die haben gesagt, Muawiyah radiallahu anhu, ich sehe, er steht sofort auf und geht raus. Ich so, hä, was macht der? Auf einmal, ich bekomme SMS, zwei SMS, ich gucke SMS, ich gucke, er so, was machst du noch da drin, komm raus. Ich sehe, Allah hat recht, genau rausgegangen. Aber worauf ich hinaus will, das Problem sind nicht die Sunniten, das Problem sind die Salafisten. Das Problem ist nicht der sunnitische Islam, das Problem ist der umayyadische Islam. Deshalb, meiner Ansicht nach, gibt es sehr viele Sunniten. Wir selber, du hast bestimmt 1000 sunnitische Freunde, mit denen du super klarkommst. Ich kenne sehr viele Sunniten, mit denen ich super klarkomme. Die kein Problem damit haben, ob ich jetzt auf den Stein bete oder nicht. Die kein Problem damit haben, dass ich beispielsweise meine Hände im Gebet runter mache. Die sagen, Khalas, das ist seine Rechtsschule. Er geht mit mir respektvoll um, also gehe ich auch mit ihm respektvoll um. Man kommt klar, man geht zusammen raus, wo ist das Problem? Es gibt überhaupt kein Problem zwischen Sunniten und Schiiten. Das sage ich hier ganz klar und offen, es gibt keine Probleme. Die Probleme kommen von außen. Wie schon letztes Mal, der Feind guckt, wie spalten wir. Wie heißt es so schön, teile und herrsche. Wenn die Muslime, stell dir vor, alle Muslime, 1,9 Milliarden Menschen auf der Welt würden sich zusammentun. Meinst du, irgendeine Macht könnte etwas dagegen machen? Stell dir vor, 1,9 Milliarden Menschen kommen zusammen.
Dann dann hat Thanos auch keine Chance.
Hol mal diese Hand. Dann hat nicht mal Thanos eine Chance gegen sie, richtig. 1,9 Milliarden Muslime. Aber man weiß, die Muslime haben eine große Macht, haben eine große Stärke. Wenn sie zusammenkommen, haben wir verloren. Was machen wir also? Guck mal, der Sunnite liebt eure Feinde. Verstehst du?
Er nimmt dem Feind ja Arbeit ab, oder wir uns selber.
Damit man, guck mal, das ist so, man wirft irgendwo so einen Knochen hin und schaut so, wie sie zwei sich darum streiten. Man gießt Öl ins Feuer.
Ja, die gucken so zu, essen
die Popcorn. Die gucken, ja, Popcorn, Cola, Mezzomix. und gucken zu, wie wir uns gegenseitig beleidigen, beschimpfen, was auch immer passiert. Und da müssen wir endlich wach werden. Seit 1000 Jahren streiten wir uns, ob jetzt die Hände so gehalten werden oder so gehalten werden. Was hat Imam Khomeini gesagt? Er sagte, während wir uns streiten, ob wir unsere Hände falten, also verschränken oder runterlassen, denkt der Feind darüber nach, wie er diese Hände abhacken kann. Der Feind will diese Hände abhacken und wir streiten uns, machen wir das jetzt so oder machen wir so. Wir können darüber diskutieren. Und ich habe auch immer gern dieses Beispiel. Guck mal, hast du Geschwister eigentlich?
Ja.
Hast du einen Bruder?
Ja.
Streitet ihr euch manchmal?
Nicht mehr so oft wie früher, aber...
Sag doch ja für das Video.
Ja, ja.
Wenn ihr euch streitet, in dem Moment hasst ihr euch, ihr streitet, ich will jetzt nicht sagen schlagen, weil ihr seid bestimmt liebe Brüder und
ja.
So. Aber man streitet sich an. Stell dir vor, von außen kommt jetzt jemand und sagt zu deinem Bruder oder sagt zu dir, ja guck mal, dein Bruder hat richtig Unrecht, er tut dir das immer an. Schlag ihn mal, was soll das? Er kann das doch nicht die ganze Zeit mit dir machen. Was würdest du sagen? Würdest du sagen, ja, du hast recht, ich greife meinen Bruder an? Oder würdest du sagen, wie? Wie kannst du es wagen, mich auf meinen Bruder anzuhetzen? Du bist jemand, der nichts damit zu tun hat. Ich streite mich gerade privat mit meinem Bruder. Das ist unsere Sache. Wenn es nach außen hingeht, stehen wir beide als eine Hand. Wir sind eine Seele gegen den Feind. Wenn du jetzt kommst, du denkst, du kannst Fitna zwischen uns shiften, vergiss es. Vergiss es. Wir sind eine Hand, wir sind eine Seele. Das ist mein Bruder. Niemals wirst du es schaffen. Dann geht er weg, dann streitet ihr euch weiter. Kein Problem. Aber wichtig ist, dass wir uns nicht irgendwie auf die Seite des Feindes gegen unseren Bruder machen. Und das ist das, was genau passiert aktuell. Sunniten und Schiiten haben bestimmte Probleme. Sei es jetzt theologische Probleme, sei es jetzt Probleme hinsichtlich des Gebetes oder was auch immer. Jemand kommt und sagt, die einen, weißt du, was im Irak passiert ist zum Beispiel? Es wurden Anschläge in schiitischen Gebieten verübt von den Feinden und es wurde gesagt, es waren die Sunniten. Es wurden Anschläge in sunnitischen Gebieten verübt und es wurde denen gesagt, es waren die Schiiten. Und dann lehnt man sich zurück und schaut, wie sie sich gegenseitig bekriegen. Es werden Gelehrte installiert, die finanziert werden, deren einziger Job darin besteht, von morgens bis abends zum einen die Marja'iyya zu beleidigen, wir haben ja erklärt warum, um die eine wichtige Säule zu schwächen, und zum anderen die Sunniten zu beleidigen. Guck mal, wie viel Hass entstanden ist aufgrund der radikalen Strömungen der Sunniten, die Salafis, und aufgrund der radikalen Strömung der Schiiten. Und diese beiden Extremen existieren, Jugendliche wachsen auf, hören die eine oder andere Seite, werden davon beeinflusst und streiten sich dann jetzt auch in Deutschland, in England, in Frankreich, in Spanien, überall auf der Welt streiten die sich. Wer hat am Ende gewonnen? Wenn nicht der Feind, dass er sieht, die Muslime kommen nicht weiter, weil sie miteinander beschäftigt sind. Wir können unsere Technologien ausbauen, wir können weiter die Weltherrschaft erlangen, so Pinky und Brain mäßig. Wir können alles machen. Die Muslime, die sind keine größere Gefahr. Diese 1,9 Milliarden Menschen, die streiten sich, die prügeln sich immer noch, ob wir jetzt die Hände verschränken oder runterhalten. Und die sind gut mit sich selber beschäftigt. Und wir als Umma des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi und der Koran sagt, ihr wurdet als beste Umma entsandt, denn ihr gebietet das Gute und verwehrt das Schlechte. Wir sind damit beschäftigt, uns zu bekriegen und zu bekämpfen und zu beschimpfen und sonst irgendwas, anstatt mal zusammenzuarbeiten und geschlossen gegen radikale Strömungen zu stehen. Das heißt, ich habe kein Problem damit, mit meinem sunnitischen Bruder zu stehen und gegen die extremen Strömungen zu agieren, sei es die sunnitischen oder schiitischen extremen Strömungen, weil beide sind schädlich. Beide, Extremismus ist immer schädlich. Extremismus kommt von Dummheit, muss man ganz klar und offen sagen. Extremismus hat als Ursache Dummheit, Unwissenheit, Ignoranz, weil nur so entsteht Extremismus. Wir heutzutage haben 1000 andere Probleme, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Wir als islamische Umma, unser Zustand ist bemitleidenswert. Würde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi heute leben, würde er sagen, ich bin stolz auf euch Muslime, was ihr geschafft habt? Oder würde er in die verschiedenen Länder schauen und gucken, was es da für Probleme gibt? Armut gibt, Probleme, Arbeitslosigkeit, jeder bekriegt sich, Anschläge hier und da, die einen beleidigen den, die anderen beleidigen den anderen zurück und so weiter und so fort. Er würde sagen, was ist aus meiner Umma geworden? Ich, der als Barmherzigkeit für die Welten entsandt wurde, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Die Barmherzigkeit Gottes wurde verkörpert in Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und ich denke, wir können über die Vorzüge des Propheten sprechen, weil wir seinen Geburtstag derzeit durchleben. Er wurde uns entsandt als Barmherzigkeit Allahs auf dieser Erde. Das heißt, wenn du dir die Frage stellen würdest, wo ist die Barmherzigkeit Gottes? Ich will sie sehen. Schau zu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Er ist die verkörperte Barmherzigkeit Gottes hier. Er wurde entsandt als Licht, als Führung, als Leuchte für die Menschheit. Er kam und hat gesagt, meine Umma, ihr seid alle mein, ich liebe euch alle, ihr seid meine Umma, ihr seid meine Gemeinschaft. Es schmerzt den Propheten unheimlich, wenn er sieht, was heute mit seiner Umma passiert ist. Wie sehr sie sich streiten, wie sehr sie Probleme miteinander haben. Warum? Wir haben Differenzen, diese kann es ruhig geben. Wir können darüber reden. Wie ich gesagt habe, die Brüder können miteinander streiten, so viel sie wollen. Aber nicht, wenn der Feind zusieht. Mach die Tür zu, schließ ab, streite dich so viel du willst. Wenn du die Tür aufmachst, gehst du so mit deinem Bruder. Ja, verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Das ist das, was wir schaffen müssen. Diese Extremströmungen, Schiiten müssen die Extremströmung der Schiiten bekämpfen und Sunniten müssen die Extremströmung der Sunniten bekämpfen. Das ist keine Einbahnstraße, wir müssen beide daran arbeiten. Und leider merke ich, das muss ich auch offen und ehrlich sagen, leider merke ich, diese Einheitsbestrebungen kommen zumeist von Schiiten, von den Anhängern der Ahlul Bayt, alaihim salam. Leider sieht man das eher weniger von anderen Seiten, was traurig ist, was aber nicht bedeutet, dass wir damit aufhören sollen. Nur weil ich jetzt sage, die Sunniten, die gemäßigten Sunniten, haben jetzt nicht so eine Einheitsbestrebung wie wir Schiiten, also lassen wir es auch sein. Nein, nur, ich sag mal so, nur weil der andere nicht das Gute anstrebt, was ich anstrebe, heißt nicht, dass ich aufhören soll damit, das Gute anzustreben. Wir streben das Gute an mit dem Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und wir hoffen, dass dies irgendwann geklärt wird, dass diese Probleme und Streitigkeiten geklärt werden. Das wird aber nicht automatisch passieren. Jeder von uns muss was dafür tun. Und deswegen, beispielsweise für mich jetzt persönlich, deswegen gehe ich zum Beispiel weder zu Debatten noch zu sonst irgendwas. Ich spreche, so gut es geht, in der Einheit. Es gibt sogar Überlieferungen, das mag man kaum glauben. Wir haben in unseren Büchern Überlieferungen, worin es heißt, geht in ihre Moscheen, geht zu ihren Gemeinschaften, betet in ihrer ersten Reihe. Seid mit ihnen. Die Imame der Ahlul Bayt haben niemals gesagt, entfernt euch von Sunniten, beleidigt sie, verflucht sie, denn sie lieben unsere Feinde. Ich rede jetzt über den sunnitischen Islam, die gemäßigten Sunniten. Der umayyadische Islam ist was ganz anderes. Das ist eine gefährliche Strömung. Den umayyadischen Islam, damit meine ich die, oder was, worin man heutzutage die Wahhabiten oder Salafisten besteht, das ist ein Zweig, den es schon damals von Bani Umayyah gab. Bani Umayyah hat es etabliert, dass der Hass und die Abneigung gegen die Ahlul Bayt ein Teil ihrer Aqida ist, ein Teil ihrer Ideologie geworden ist. Das sehen wir beispielsweise bei den Umayyaden damals selber, was sie mit Imam Ali a.s. gemacht haben, mit Imam al-Hassan, mit Imam al-Hussein. Die Umayyaden haben die Ahlul Bayt immer bekämpft. Spätere Gelehrte kamen und haben dieses Verhalten, was die Umayyaden den Ahlul Bayt angetan haben, haben es legitimiert, haben versucht, eine islamische Grundlage dafür zu finden. Einer der ersten und der wichtigsten Persönlichkeiten des umayyadischen Islams ist Ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Er hat diese ganzen Angriffe gegen Imam Ali, die ganzen Angriffe gegen Imam Hussein, gegen Imam Hassan, hat er versucht, eine islamische Basis zu geben, sodass er sagen kann, es war richtig, was Muawiyah getan hat. Es war richtig, dass Yazid beispielsweise, wie er gegen Imam Hussein bekämpft hat, weil Imam Hussein ist gegen den Khalifen seiner Zeit aufgestanden, gegen den Imam seiner Zeit, und das geht nicht. So einer wie Yazid, der Trunkenbold, der mit Affen gespielt hat, der nichts mit Islam zu tun hatte, Khalif der Muslime, du darfst nicht gegen ihn aufstehen. Ja? Er war der Erste oder einer der Ersten, die dem Ganzen eine ideologische Basis verliehen haben. Und spätere Gelehrte, die dann kamen, Muhammad ibn Abdul Wahhab und Ibn Baz und jetzt Ali Sheikh und diese ganzen salafistischen Gelehrte, die bauen ihre Ideologie auf diesen umayyadischen Islam auf. Ahlul Bayt haben keinerlei Rolle, spielen keinerlei Rolle. Ahlul Bayt am besten gar nicht erst erwähnen. Ibn Taymiyyah ist dabei wie folgt vorgegangen. Er hat sämtliche Vorzüge und Vorteile und Überlieferungen über die Vorzüge Imam Alis a.s. Was hat er gemacht? Erstmal sie anderen zugeschrieben. Wusstest du beispielsweise, dass die Namen Al-Faruq und As-Siddiq, wenn ich jetzt heute sage As-Siddiq, die Mehrheit der Muslime denkt an Abu Bakr. Wenn ich sage Al-Faruq, dann denkt die Mehrheit an Umar ibn al-Khattab. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sagte zu Ali, oh Ali, du bist der Siddiq und der Faruq. Ali ibn Abi Talib gebühren diese Namen. Was hat man gemacht? Man hat diesen Namen genommen und sie anderen gegeben. Erstens, sodass man sagen kann, nicht nur Ali ist der Wahrhaftige, auch andere sind wahrhaftig. Das war der erste Schritt. Zweiter Schritt, man hat versucht, die Eigenschaften der Ahlul Bayt a.s. runterzumachen. Entweder indem man die Überlieferungskette angezweifelt hat. Wenn das nicht möglich war, hat man die Eigenschaften jemand anderem zugeschrieben. Und wenn das nicht möglich war, hat man das umgedreht, dass es dann gegen sie verwendet wird. Das heißt, es wurden verschiedene Methodiken entwickelt, um die Ahlul Bayt alaihim salam systematisch zu degradieren, unten zu halten. Das ist der umayyadische Islam. Das ist der Ursprung des Salafismus, den wir heute haben. Wenn du fragst, wie entstand der Salafismus, schau auf den umayyadischen Islam, den umayyadischen Zweig. Weil der umayyadische Islam im Vergleich zum sunnitischen Islam, der sunnitische Islam hat wenigstens gesagt, okay, die Ahlul Bayt, sie sind wissender als alle anderen. Ja, politisch war Abu Bakr derjenige, der erfahrener war. Deswegen sollte er Khalif werden, das stimmt schon. Das sagen sie ja. Aber was Wissen angeht, was Gottesfurcht angeht, niemand kommt über Ali alaihi salam. Der umayyadische Islam, die Salafisten heute, sie sagen nicht öffentlich, wir sind gegen Ali und wir sind gegen die Ahlul Bayt. Das würden sie niemals trauen, weil sie wissen, damit haben sie keinen Erfolg. Aber sie versuchen, ihren Rang runterzumachen. Sie waren nichts Besonderes. Ali war einer der Sahaba. Er war einer der Gefährten des Propheten. Es gab aber tausend, die besser waren. Ja, und so degradiert man die Ahlul Bayt alaihi salam. Und deswegen, wenn ich sage, Salafisten, umayyadischer Islam, ist diese extreme Strömung, deren Zweige von damals bis heute rüberreichen. Das ist eine extrem gefährliche Strömung, die bekämpft werden muss. Ja, beziehungsweise wo man gegen agieren sollte. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die Sunniten, die jetzt kein Problem mit Schiiten haben, davon gibt es viele, sind vielleicht ein bisschen leiser als die Salafisten. Salafisten sind laut, ja, die laute Minderheit, wo man immer denkt, so wie LGBTQ, ist eine Minderheit, aber sie sind laut. Deswegen denkst du, alle Menschen sind so. Und weil sie so laut sind, traut sich keiner was dagegen zu sagen, weil man dann selber Shitstorm bekommt. Genauso bei den Sunniten und die Salafisten. Die Salafisten sind laut, die Sunniten, viele trauen sich nicht was dagegen zu sagen, weil dann sind sie die Kuffar, die Abgeirrten, die Irregeleiteten, die sonst irgendwas. Ja, und das ist eine gefährliche Strömung, die wir heute haben, leider.
Ja, auf das Thema bezogen, im letzten TikTok-Livestream, deine Lieblings-App. Oh, mein Lieblings-App, ja. Genau, da hat man ja auch in den Kommentaren leider gesehen, also seitens Schiiten gegen Sunniten, sowohl auch Sunniten gegen Schiiten, Beleidigungen, ja, und hin und her. Wird das immer so weitergehen? Also gibt es nicht irgendwann mal ein Ende? Also ich finde es immer traurig, wenn ich das sehe. Also wir waren ja letztens zusammen live und dann habe ich so, ich bin ja Moderator, aber ich wollte auch mit dir reden. Und dann musste ich so die ganze Zeit Leute stumm. Zum Glück gibt es diese Funktion mit stumm. Ja. Aber was kannst du, also hast du einen Appell an die Jugend? Weil das sind ja meistens Jugendliche auf TikTok unterwegs.
Richtig, ja. Wir haben jetzt schon so lange geredet. Guck mal, ich habe dir einen kleinen Snack mitgebracht.
Takis. Schmecken die? Ich mache jetzt den offiziellen Taste-Test, weil ich habe das noch nie probiert.
Ich habe die gestern zufällig gesehen. Ein Freund wollte die unbedingt kaufen.
Ja, ich verstehe den Hype nicht.
Ich auch nicht. Ich finde, die schmecken gut. Die sind jetzt nicht so krass scharf. Aber ich habe mitbekommen, dass Fünfjährige die essen. Das ist schon ein bisschen übertrieben.
Und so eine Tüte?
3 Euro.
Ja.
So eine Tüte
oder die Euro. Große 10 Euro.
Ja, ja, ist nicht normal. Ich kannte die nicht. Ein Freund hat mir gestern die an der Kasse gezeigt. Da probieren wir mal aus.
Schmeckt so ein bisschen, ja. Aber ich habe mal die blauen probiert. Die waren sehr...
nicht gut. Nicht gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist so, ob es so weitergeht oder nicht. Also... innerhalb der nächsten Zeit wird es leider, denke ich, so weitergehen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt relativ schnell zu einer Entspannung jetzt kommen wird, weil dafür müssen... Und ist scharf, ne?
Ja, säuerlich scharf.
Also ich denke, es wird jetzt in naher Zukunft nicht unbedingt zu einer schnellen Lösung kommen. Im Gegenteil, ich befürchte sogar, dass es noch schlimmer wird, dass immer mehr Leute drauf einsteigen, immer mehr Leute in diese Debatten einsteigen, immer mehr Leute in diese Diskussionen und Beleidigungen einsteigen, weil das auch so ein bisschen dieser jugendliche Hype ist. Ja, die Jugendlichen haben Feuer, haben Energie. Leider. Und ich frage mich manchmal, wie sie es aushalten, so lange zu schreiben und zu beleidigen und hast du nichts Besseres zu tun? Ja, nee. Das Letzte, worauf ich kommen würde, ist in ein Live zu gehen und einfach die Leute zu beleidigen. Warum? Was habe ich davon? Oder
beleidigen und Islam.
Ja, ja, das sowieso. Ich habe letztens auf meinem Instagram-Story, hast du vielleicht gesehen, da hat mir jemand geschrieben, du, also Beleidigung, du so und so. Benimm dich so wie der Prophet, der Frieden und Segen sei auf ihn, du so und so.
Widersprüche, geht gar nicht.
Ich verstehe sowas auch nicht, aber so Nachrichten kommen halt öfters, ja. Diese ganzen Hate-Kommentare, sei es von beiden extremen Strömungen. Wir müssen immer wirklich Extremismus als Ganzes betrachten. Und wenn ich Extremismus sage, meine ich die sunnitischen Extremisten, aber auch die schiitischen Extremisten. Wir müssen auch von unserer eigenen Haustür kehren und genauso diese Extremisten ansprechen. Und wenn dann jemand kommt und debattieren will und diskutieren will und kommt dies... Ich habe heute eine richtig schöne Geschichte gehört. Eine richtig schöne Geschichte, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Guck mal, wie folgt. Ein Esel und ein Tiger haben sich gestritten. Der Esel sagt, das Gras ist blau. Der Tiger sagt, nein, das Gras ist grün, bist du blind? Der sagt, nein, das Gras ist blau. Und die haben sich gestritten, Esel und Tiger. Die haben gesagt, okay, wir werden zu keiner Lösung kommen. Lass uns zum König der Tiere gehen, zum Löwen, und er soll richten zwischen uns. Okay, sie sind hingegangen, der Tiger und der Esel sind zum Löwen hingegangen. Der Esel trat zum Löwen hervor, sagte, Eure Majestät, das Gras ist doch blau, oder? Das Gras ist blau. Und der Löwe sagt, ja, das Gras ist blau, du hast recht. Und er sagte, der Tiger sagt die ganze Zeit, das Gras ist grün. Kannst du bitte den Tiger bestrafen dafür, für diese Aussage, dass er mich so genervt hat damit? Der Löwe sagte, ja, die Strafe des Tigers ist es, dass er einen Monat lang nicht spricht. Der Esel war happy und froh und galoppierte davon und war glücklich. Er war weg. Der Tiger dachte sich so, was ist los? Er ging zum Löwen, sagte, Eure Majestät, ich akzeptiere die Strafe, ja? Aber sag mir, warum? Das Gras ist doch grün. Warum hast du gesagt, es ist blau? Er sagte, es ging gar nicht um die Frage. Es ging darum, dass du als hochentwickeltes, mutiges, kluges Tier mit einem Esel diskutierst, ob das Gras grün oder blau ist, und ihr beide dann zu mir kommt und meine Zeit verschwendet. Deswegen wirst du bestraft.
Wow.
Manchmal kommt ein Esel und sagt, ich will mit dir debattieren, ob der Koran verfälscht ist oder nicht. Verstehst du? Dann sage ich, geh. Ja, der Koran ist gefälscht. Ja, du hast recht, geh.
Astaghfirullah.
Aber verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ja, ja, ich verstehe.
Anstatt meine Zeit zu verschwenden und dann zu jemandem zu gehen und seine Zeit zu verschwenden, weil es um so triviale Sachen geht, ist das Gras grün oder blau? Natürlich grün. Ist der Koran verfälscht? Natürlich ist er nicht verfälscht.
Ja,
dass wir darüber reden überhaupt im Jahr 2023. Jetzt kommt jemand zu mir und will damit mit mir debattieren. Bin ich ein Esel? Nein, Alhamdulillah nicht. Meine Mutter hat mich Haidar genannt, Löwe. Deswegen sag Eure Majestät. Nein, aber ich finde, diese Geschichte, wenn man diese sich im Hinterkopf behält, dann wird man vielen Dingen aus dem Weg gehen. Dann wird man auf diese Gespräche nicht eingehen. Dann wird man auf dieses Niveau nicht eingehen. Seien wir mal ehrlich, also ich will jetzt nicht beleidigen oder so. Das ist auch nicht unsere Absicht. Das ist ja metaphorisch. Also auch der Koran sagt ja Surah Jum'ah, كمثل الحمار يحمل أسفارا. Wir wollen ja nicht beleidigen, aber die Sache ist ja so, dass wir draußen leider viele Leute haben, die ignorant sind, die unwissend sind, die einfach nicht viel mit dem Islam zu tun haben. Und sie denken, sie können dann mit diesem Halbwissen, was sie kommen, denken sie, sie können mit jedem debattieren und diskutieren und Diskussionen einsteigen. Und du denkst dir manchmal, ey, was willst du eigentlich? Lern erstmal Fatiha richtig auszusprechen, bevor du mit mir jetzt über Theologie diskutieren willst. Lern erstmal, wie man die Gebete richtig verrichtet, und dann können wir über bestimmte Themen sprechen. So, was willst du? Willst du meine Zeit verschwenden? Willst du deine Zeit? Wenn du deine Zeit verschwenden willst, mach es, aber meine Zeit lasse ich nicht verschwenden. Tut mir leid. Deswegen lösche ich diese Kommentare, ich block ab vor Diskussionen. Deswegen du als Moderator immer löschen. Am besten den Nutzer sofort blockieren, dass er nie wieder was kommentieren kann.
Schalte ihn immer für das gesamte Live stumm, dann kann er wenigstens noch von deinem Wissen profitieren, genau. Aber nicht mehr seinen Senf dazugeben.
Richtig, ja. Auf jeden Fall, dass wir halt davon wegkommen, und das ist auch für die persönliche Entwicklung auch sehr, sehr wichtig. Du wirst selber merken, dir geht es danach viel besser, wenn du von diesen ganzen Dingen wegkommst. Und das ist ein Appell an alle Jugendlichen, die in diesen Dingen drin sind, haltet euch fern davon. Es gibt so viele wunderschöne Lehren der Ahlul Bayt alayhim salam, wovon wir profitieren können, was gut für uns ist, was stark für uns ist. Lasst uns doch davon profitieren, anstatt dass wir unsere Zeit mit sowas verschwenden. Weil am Tage des Gerichts stehen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Ich habe Sunniten beleidigt. Wow. Da, Jannah, Paradies, geh. Und der andere wird dastehen, was hast du in deinem Leben gemacht? Ich habe Schiiten als Grabanbeter beleidigt. Wow, hier, Paradies. Nein. Sei der Umma dienlich, mach etwas Gutes, hilf den Menschen, mach irgendetwas, wo man dann sagen kann, okay, diese Person hat etwas für die Umma getan, hat etwas für die Muslime getan, hat die Gesellschaft vorangebracht. Anstatt deine Zeit mit solchen sinnlosen Sachen zu verschwenden, was viele Jugendliche leider machen. Und das ist wirklich traurig, weil die Überlieferungen sagen, am Tage des Gerichts wird der Mensch nochmal speziell über seine Jugend befragt. Weil in seiner Jugend hat er die meiste Zeit, die meiste Kraft, er ist noch nicht verheiratet. Ja, das heißt, er hat noch genug Zeit, um Sachen zu machen. Aber irgendwann heiratest du, dann bekommst du Kinder, dann arbeitest, dann hast du nicht mehr so viel Zeit und diese Energie. Irgendwann wirst du schwach, du wirst krank. Das heißt, du hast dann nicht mehr diese Möglichkeiten, die du als Jugendlicher hast. Und wenn ich dann sehe, wie viele Jugendliche ihre Zeit verschwenden mit Diskussionen und Debatten und Beleidigungen und Beschimpfungen, und das ist wirklich traurig. Das macht einen wirklich, wirklich sehr, sehr traurig. Und ich wünsche mir einfach, dass wir da mehr aus diesem Sumpf rauskommen. Wenn der andere bellen will, dann soll er bellen. Soll er so viel bellen, wie er will. Was hat es für einen Einfluss auf mich? Auf mich wird es keinerlei Einfluss haben. Ja, das Gras ist blau, okay, das Gras ist blau. Ja, aber was willst du von mir? So nach dem Motto, und dann hätte sich das Problem erledigt. Also zusammengefasst würde ich einfach sagen, solange du jung bist, versuch deine Zeit effektiv und sinnvoll zu nutzen. Geh diesen unnötigen Streitereien aus dem Weg, diese unnötigen Debatten, die sich als Debatten bezeichnen, aus dem Weg. Und dieser omayyadische Islam, diese salafistischen Strömung, das muss einzeln behandelt werden, durch Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann kann man wirklich auch diese ganzen Problematiken, die damit einhergehen, einzeln analysieren, sich anschauen, okay, was hat es für eine Methodik auf sich, man sucht sich die Beweise raus und dann bringt man diese Beweise hervor. Wer es annimmt, der nimmt es an, wer es nicht annehmen will, ist seine Sache, er liegt aber in dem Grab. Aber wichtig ist halt, dass wir auf uns in erster Linie auch aufpassen, was das angeht, inshallah.
Genau, und zum Thema Salafisten-Extremismus besteht eine Gefahr der salafistischen Strömung in Deutschland?
Ja, ich denke, es besteht auf jeden Fall eine Gefahr, eine ideologische Gefahr. Das heißt, eine Gefahr, dass die Köpfe der Menschen verändert werden. Und das ist ja eine viel größere Gefahr als jetzt Anschläge. Die gab es auch, aber da vertrauen wir auf die Sicherheitsbehörden, dass sie wirklich diese ganzen Extremisten, die jetzt hier sind und wirklich auch den Menschen körperlichen Schaden zufügen, die Menschen töten wollen, die Anschläge verüben, dass da die Sicherheitsbehörden dann gutes Auge drauf haben, dass sie immer vorbeugende Maßnahmen treffen, damit es nicht so weit kommt. Und da sind wir jedem Einzelnen dankbar, von der Polizei, von allen, die da mit drin sind, quasi, die dafür sorgen, dass die Bürger in diesem Land geschützt sind, die vorbeugende Maßnahmen treffen, die diese Extremisten observieren und alles verhindern quasi, so gut es in ihrer Macht steht, damit es irgendwie größeren Schaden für die Bevölkerung gibt. Aber ein weiterer großer Schaden, den die Polizei nicht einfach so verhindern kann, ist halt dieser ideologische Schaden, der entsteht. Wenn die halt kommen und genau dieses Gift verbreiten, dieses religiöse falsche Verständnis vom Islam und diese falschen Vorstellungen, die sie haben, das ist natürlich ein viel stärkeres Gift für die Seele und für den Geist des Menschen. Da, das ist dann unsere Aufgabe, dagegen zu agieren, dagegen aufzustehen und deutlich zu machen, was denn das wahre Verständnis vom Islam ist, die wahren Lehren des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alai und die Imame der Ahlul Bayt alaihim salam nach ihm. Und vor allem auch diesen Punkt der Imame auch deutlich zu machen, weil wir als Schule der Ahlul Bayt, wir sind ja bekannt dafür, dass wir an die 12 Imame glauben. Und wir müssen den Menschen deutlich machen, wer diese 12 Imame sind, warum sie da sind. Ich habe auch letztens ein schönes Beispiel auch zu dem Thema gehört. Stell dir vor, es gibt eine Stadt. Diese Stadt ist komplett dunkel. Jetzt kommt der Bürgermeister, ein weiser, rechtschaffener Mensch, der nur das Beste für sein Volk will, für seine Stadt will, für die Leute, die in der Stadt leben. Und er bringt eine riesige Lampe, die auf die ganze Stadt scheint. Und die Stadt ist plötzlich erleuchtet durch das Licht von dieser Lampe, was der Bürgermeister installiert hat. Die Menschen aber schätzen das nicht, kommen und zerstören diese Lampe. Sie nehmen ihre Schwerter und kommen und zerstören diese Lampe. Der Bürgermeister, weil er so nett ist, bringt eine zweite Lampe empor. Sie kommen und zerstören sie wieder. Der Bürgermeister denkt sich, okay, ich bringe eine dritte Lampe, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebte, eine achte. Die Menschen, immer wenn der Bürgermeister so eine Lampe aufstellt, und sie brauchen das, sie leben in einer Stadt, die komplett dunkel ist, sie brauchen Licht. Aber weil sie ignorant sind, weil sie nicht weitsichtig sind, kommen sie und zerstören diese Lampe und leben weiter in der Dunkelheit. Der Bürgermeister installiert die achte, die neunte, die zehnte, die elfte Lampe installiert er und sie kommen und zerstören die elfte Lampe. Der Bürgermeister hat nur noch eine Lampe übrig, die zwölfte. Was würde ein weiser Herrscher jetzt machen? Würde er die zwölfte ebenfalls sofort installieren und er weiß, die Menschen kommen und machen es kaputt, so wie sie die elf vorher kaputt gemacht haben? Oder würde er warten, er würde diese Lampe zurückhalten. Er würde warten und sagen, ich warte auf einen Zeitpunkt, bis die Bevölkerung den Wert dieser Lampe kennt, sodass, wenn ich sie installiere, sie diese Lampe beschützen würden, weil ich habe nur noch eine Lampe. Der Friede sei mit Imam Sahib al-Asr al-Zaman al-Mahdi, ajallallahu faraj al-Sharif. Jetzt verstehen wir, wieso er in der Verborgenheit ist. Wäre er damals da gewesen als Imam, sie hätten ihn auch getötet. So wie sie seine Vorväter getötet haben. Alle vergiftet oder mit dem Schwert getötet. Der Imam wird so lange zurückgehalten, bis die Welt den Wert des Imams erkennt. Sodass, wenn der Imam als Lampe für die gesamte Welt kommt und erstrahlt, die Menschen den Wert dieser Lampe kennen. Die Erleuchtung Allah subhanahu wa ta'ala auf dieser Erde. Und dann werden sie diese Lampe mit ihrem Dasein beschützen. Und solange diese Lampe zurückgehalten wird, bedeutet das, die Menschen sind bereit für diese Lampe oder noch nicht? Noch nicht, leider. Und wir müssen die Menschen darauf bereit machen, wie wichtig diese Lampe für die Stadt ist, die jetzt aktuell in der Dunkelheit lebt. Und wie sehr wir diese Lampe benötigen, damit wir wieder sehen können. Aber dafür müssen wir sicherstellen, dass, wenn diese Lampe kommt, die Menschen sie nicht zerstören. So wie sie die anderen elf davor zerstört haben. Das ist eine Sache, die wir den Menschen, das ist unsere Aufgabe, die kann uns keiner abnehmen. Wir als Liebende und Anhänger von Al-Muhammad, es ist unsere Aufgabe, das in die Menschen und in die Köpfe der Menschen einzubringen, inshallah.
Inshallah, also gegen Salafisten ankämpfen, vielleicht im Fitnessstudio ein bisschen pumpen gehen. Also aktuell gibt es ja einige Fatwas, die veröffentlicht wurden oder beziehungsweise weitergeteilt. Ich glaube, die Fatwas gibt es schon länger, oder?
Wie? Ich weiß nicht, also die sind auf jeden Fall jetzt vor kurzem aufgetaucht.
Ja, genau. Ob Fitness, also ins Fitnessstudio haram oder halal ist. Und es wird diskutiert und...
Das war jetzt eine gute Überleitung mit Salafisten und Fitnessstudio. Ja, es gibt, also ich habe das auch vor kurzem erst mitbekommen, es gibt irgendwie jetzt im Internet gibt es einige Fatwas, die jetzt im Umlauf sind und die offensichtlich scheinbar sagen, dass das dass der Besuch des Fitnessstudios haram ist. Und da haben viele Panik bekommen. Ich habe da auch einige Nachrichten dann bekommen. Ja, was ist denn jetzt? Können wir jetzt ins Fitnessstudio gehen oder nicht? Und ich so, Leute, hey, beruhigt euch, keine Panik. Ich habe das doch in meinen Stories vor einigen Wochen schon erklärt, was es damit auf sich hat. Und heute oder vor ein paar Tagen kam auch eine Stellungnahme vom BUFIB raus, Bund für Islamische Bildung. Und an dieser Stelle wirklich ein herzliches Dankeschön für diese klare Stellungnahme. Es gab ja zwei Fatwas, einmal von Imam Khamenei und einmal von Said Sistani, dass aufgrund der Örtlichkeit, die dort besucht wird, dass Frauen und Männer gemischt sind, dass die Gefahr groß ist für sündige Blicke, hat Imam Khamenei gesagt, diese Orte sind verboten zu besuchen. Said Sistani, Hafizullah, hat gesagt, es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, dass diese Orte nicht besucht werden. Wenn wir so eine Fatwas lesen, speziell mit dem Begriff verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, zunächst einmal, es wurden Fatwas von zwei Gelehrten genannt. Das heißt, wenn das meine Gelehrte sind, wenn es meine Maraja sind, denen ich befolge, bin ich natürlich verpflichtet, diese Fatwas zu befolgen. Es gibt aber natürlich auch noch andere Gelehrte, andere Maraja. Man kann sich auch anschauen, was sie dazu gesagt haben, ob sie es vielleicht, ob sie eine Möglichkeit sehen, dass diese Orte trotzdem besucht werden können. Das zum Punkt 1, also die Maraja anschauen. Zweitens, wenn eine Fatwa gesagt wird, verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, ist das immer ein Signal für uns. Das bedeutet, der Marja erlaubt dir in diesem Fall, auf die Fatwa eines nächstmeistwissenden Marja zurückzukehren. Ja, das als drittes, als zweites und drittes, wir müssen verstehen, wie so eine Fatwa zustande kommt. Da hat beispielsweise Sayyid Sabah Shubbar, also Ayatollah Sayyid Sabah Shubbar, ein großer Gelehrter, hat mal erklärt, wie so eine Fatwa zustande kommt. Und an dieser Stelle wirklich nochmal ein großes Dankeschön auch an die Gelehrten, die diesen Punkt nochmal deutlich gemacht haben, die es nochmal in den Raum geworfen haben, die diese Stellungnahme auch gebracht haben und nochmal genau aufgezeigt haben, was es damit auf sich hat. Und zwar, es ist nicht so, dass man sagen kann, der Besuch eines Fitnessstudios ist haram. Das wurde auch in der Stellungnahme deutlich gemacht. Es gibt Dinge in der Religion, die auf primärer Basis erlaubt sind, die aber aufgrund sekundärer Faktoren verboten werden können. Was meine ich damit? Als Beispiel, eine Frau darf sich schminken für ihren Mann zu Hause. Darf sie damit aber rausgehen, dass fremde Männer sie sehen? Nein. Das heißt, eine Frau darf sich schminken, in erster Linie, sie darf sich hübsch machen, aber für ihren Mann, für Leute, die sie so sehen dürfen. Wann wird es haram, wenn sie rausgeht und fremde Männer sie sehen? Tattoos sind erlaubt. Die Maraja sagen, die Tattoos sind erlaubt. Sie können aber haram werden, wenn es darum geht, dass man sich schöner macht, dass man verbotene Zeichen beispielsweise macht, dann kann es verboten sein, dass man Tattoos macht. Und so weiter und so fort. Wir können 1000 Beispiele nennen von Dingen, die primär auf primärer Basis erlaubt sind, aber durch sekundäre Faktoren verboten sein können. Der Besuch des Fitnessstudios ist genauso. Deswegen habe ich in den Instagram-Highlights, die ich damals erstellt habe, auch diese Bedingungen auch klar gemacht. Beispielsweise bei Frauen ist es klar und eindeutig, eine Frau darf nur in ein Frauenfitnessstudio gehen, Punkt aus. Da gibt es keine Diskussion. Was der Besuch von gemischten Fitnessstudios angeht, weil die Gefahr eben dort groß ist, dass man auf das andere Geschlecht trifft, wo die halt sehr eng bekleidet sind. Das eigentliche Problem ist nicht, dass man dort gemischt ist. Weil wenn du draußen im Markt bist, bist du auch gemischt mit den Leuten. Wenn du Tawaf machst bei der Kaaba, Männer und Frauen gemischt. Also ich war einmal beim Tawaf bei der Kaaba, ich laufe da und auf einmal ich merke nur so eine Hand, die so an mich festhält. Ich dachte mir, okay, manchmal kommen so ältere Männer, halten dich fest. Und du weißt, wenn du im Tawaf bist, darfst du halt dein Gesicht halt nicht hin und her wenden, du darfst halt nur gerade ausschauen. Ich dachte mir, okay, das wird irgendein älterer Mann sein, der vielleicht so Hilfe braucht. Und das ist was völlig Normales und das macht man und keiner würde jetzt kommen und die Hand da wegmachen, wir sind Muslime dort. Irgendwann, als ich mit dem Tawaf fertig war, habe ich dann gesehen, es war eine Frau, die mich da die ganze Zeit festgehalten hat. Natürlich das Tuch an sich, also sie hat jetzt nicht mich berührt, das Tuch. Aber es war eine ältere Frau, die einfach sich irgendwo festgehalten hat und niemand anderes hatte. Ja, nee, dort sind Männer und Frauen auch gemischt. es ist nicht so, dass die Mischung an sich haram ist, aber dieses Vermischtsein, wenn bestimmte Faktoren dazutreten, die verboten sind, kann dieses Vermischtsein haram werden. Deswegen, der Besuch des Fitnessstudios ist nicht haram. Aber wenn dort bestimmte Sachen dazukommen, kann es aufgrund sekundärer Basis verboten werden. Deshalb die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit es nicht verboten ist, wurde auch in dieser Stellungnahme auch deutlich gemacht von BOFIP, dass man beispielsweise sicherstellt, dass dort die Frauen, die da sind, dass man dort nicht mit Frauen konfrontiert wird, die freizügig sich kleiden. Ja, wenn Frauen im Fitnessstudio gehen, kleiden sich leider sehr freizügig. Du darfst nicht zu einem Ort gehen, wo du befürchtest, dass es dort leicht bekleidete Frauen gibt. Genauso, das gilt aber nicht nur für Fitnessstudios, das gilt überall. Wenn du weißt, morgen ist in der Innenstadt ein Fest und dort sind überall Frauen, die leicht bekleidet sind, weil das Fest heißt Fest der freien Künste. Und du weißt, dort sind auf jeden Fall Frauen, die komplett sehr, sehr leicht bekleidet sind. Es ist haram für dich, dahin zu gehen. Wenn du irgendeinen Ort kennst, wo es leicht bekleidete Frauen gibt, es ist haram für dich, dahin zu gehen. Fitnessstudio ist nur eines von diesen vielen Faktoren. Das heißt, es ist keine neue Fatwa in dem Sinne, die jetzt nur für Fitnessstudios gilt. Nein, das ist ein Prinzip, was auf alle anderen Örtlichkeiten auch zutrifft. Und deswegen, wenn aber diese Bedingungen nicht fallen, das heißt, wenn du es gewährleisten kannst, dass du zu einer Zeit gehst, wo es keine Frauen gibt, wenn das Fitnessstudio mehrere Etagen hat und die Frauen zum Beispiel in einer unteren Etage sind, wenn das Fitnessstudio einen eigenen Frauenbereich hat und dort die Frauen überwiegend sind. Das heißt, wenn du sicherstellen kannst, dass du dahin gehst und du wirst nicht mit dieser Situation konfrontiert, ist es für dich kein Problem, dahin zu gehen. Und das wurde auch in der Stellungnahme auch ganz unten deutlich gemacht. Aber es müssen diese Bedingungen erfüllt sein. Also beispielsweise, ich habe damals, wo ich mit Fitness angefangen habe, das war in Wedding, McFit Wedding. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dort irgendwie sowas gesehen habe, weil mitten in Wedding, McFit, da traut sich keine Frau rein. Ich habe trainiert, neben mir ruft jemand, ja, Abu Fawal. So war das. Das war schon ein schiitisches Fitnessstudio, könnte man sagen. Jetzt hier, wo ich in den Süden gezogen bin, ist es anders. Wir haben zum Beispiel, ich trainiere immer mit einem Freund, einmal haben wir gesagt, zum Beispiel gesagt, wir schaffen es abends nicht, wir gehen mal 15, 16, 17 Uhr so um den Dreh. Und da war es wirklich so, dass es voll war und da waren sehr viele Frauen. Das geht natürlich gar nicht. Sofort wieder weg. Aber die Zeit, wo wir normalerweise trainieren gehen, 21 Uhr, 22 Uhr, 22 Uhr 30, wenn du da hingehst, ich wollte letztes Mal filmen, im Hantelbereich waren drei Leute vielleicht da. Drei Leute vielleicht da. Und du wirst nicht mit diesen Situationen konfrontiert. Das heißt, wenn du als religionsrechtlich reifer Mann das einschätzen kannst, dass du zu einer Zeit gehst, wo du mit diesen Situationen nicht konfrontiert bist, besteht kein Problem darin. Auch was die Umkleide angeht. Umkleide ist auch ein großes Problem. Ich persönlich ziehe mich immer zu Hause um oder an, gehe zum Fitnessstudio, lege nur im Schrank meine Sachen ab und gehe direkt trainieren. Dann hole ich nur meine Tasche und gehe direkt raus. Ich verbringe 0 Sekunden im Umkleidekabine oder duschen, weil es da auch Sachen gibt, die sich für einen Gläubigen nicht gehören. Ich dusche auch zu Hause zum Beispiel. Ich ziehe die gleichen Sachen, die ich habe, ich steige ins Auto ein, ab nach Hause, duschen, mache mich zu Hause fertig. Das heißt, du als religionsrechtlich verpflichtender, religiös mündiger Mensch bist dazu verpflichtet, diesen sündigen Situationen aus dem Weg zu gehen. Wenn du dir unsicher bist, wenn du dazu noch Fragen hast, frag den Gelehrten deines Vertrauens quasi. Schau dir nochmal die Stellungnahme von BOFIP, lies dir nochmal die Fatwas durch. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt in Panik geraten sollen, wir dürfen nie wieder trainieren. Nein, trainiert wird weiterhin, wir brauchen Power und es tut der Seele gut, es tut dem Körper gut, aber wir dürfen halt das nicht mit dem Vorwand machen oder wir dürfen das halt nicht machen, wenn sündige Dinge damit einhergehen. Das geht natürlich gar nicht, darauf müssen wir achten, das sollten wir auch den anderen so weitergeben. Deswegen bin ich den Gelehrten hier sehr, sehr dankbar dafür, dass sie diesen Punkt nochmal ausführlich klar gemacht haben. Und wie gesagt, wenn da noch Fragen sein sollten, können Sie sich gerne an die Gelehrten wenden, die Gelehrten von BOFIP oder andere, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, in meiner Instagram-Highlights habe ich das auch nochmal mit aufgeschrieben, dass diese Bedingungen halt alle erfüllt werden sollen. Und dann sollte es inshallah kein Problem sein. Also nicht immer in Panik geraten, schauen, wie diese Fatwas zustande kommen, dass es auf sekundäre Basis verboten werden kann, wenn diese sündigen Dinge, diese Bedingungen damit einhergehen. Wenn du das aber rausnehmen kannst, dann sollte es inshallah kein Problem sein. Und wir wünschen gutes Gelingen.
An der Stelle, Sportsfreunde, trainiert nicht nur euren Körper, sondern auch euren Iman.
Und ich habe gehört, wenn man den Podcast schaut nach Abu Huraira, es stärkt den Iman. Nach Sahih al-Miyaw, Band 313, Seite 12.
Ach so, war das nicht Sahih? Wow.
Ja, richtig, Hassan.
Ja, genau, dann kommen wir eigentlich schon so gut langsam zum Ende. Jetzt noch so vielleicht eine Prognose von dir, Sayed. Wo siehst du die islamische Arbeit in 10 Jahren?
Da muss ich mal die Glaskugel reinschauen. Also, wenn ich mir jetzt so vorstellen müsste, wie, wo wir in 10 Jahren stehen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wo wir vor 10 Jahren waren und wo wir jetzt sind und wo wir in 10 Jahren eventuell sein könnten, ist es so ein gemischtes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind so gemischte Gefühle. Zum einen sehe ich großes Potenzial und Hoffnung auch an die vielen aktiven Geschwister im deutschsprachigen Raum. Und davon haben wir, alhamdulillah, immer mehr. Es werden immer mehr. Und wir brauchen auch diese Vielfältigkeit darin. Das heißt, wir brauchen Theologen, wir brauchen geistliche Gelehrte, die für Bücher zuständig sind. Wir brauchen Theologen, Geistliche, die für beispielsweise bestimmte gesellschaftliche Probleme da sind. Wir brauchen bestimmte Leute, die für politische Dinge da sind, wie zum Beispiel der Bruder aus Aktuarium, der hervorragende Arbeit leistet. Wir brauchen Leute, die vielleicht in Social Media aktiv sind. Wir brauchen also unterschiedliche Leute und davon muss es mehr geben. Das heißt, ich denke, in dem Punkt werden wir uns da auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir vor allem auch in diesem Bereich mit islamische Kitas beispielsweise vorankommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in 10 Jahren, in Berlin haben wir ja schon eine islamische Kita, ein oder zwei, ich weiß ja, nicht, aber ein, da haben wir schon einige. Auch eine islamische Grundschule gibt es hier, so viel ich weiß. Das heißt, dass das weiter ausgebreitet wird, nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen großen Städten, dass es islamische Kitas gibt, dass es islamische Grundschulen gibt. Weil ich kenne sehr viele, die bereit sind, ihre Kinder auf eine katholische Schule zu schicken, als in eine öffentliche, weil sie sagen, in der katholischen gibt es diese ganze LGBTQ-Quatsch wenigstens nicht. Da werden sie, und es ist für mich leichter, meinem Kind deutlich zu machen, der Islam statt Christentum, als jetzt hier mit LGBTQ und sowas. Weil das verdirbt wirklich den Charakter und die Moral des Kindes von klein auf. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das heißt, da müssen wir viel stärker aktiv sein. Und es ist nicht getan damit, dass wir einfach nur das Land verlassen. Manche denken ja, okay, jetzt läuft es hier schlecht, ich gehe raus. Ich verlasse das Land, ich ziehe um beispielsweise. Ist eine Möglichkeit. Mein Cousin hat's gemacht, aber das heißt nicht, dass wir das alle machen, weil wenn alle weggehen, dann überlassen wir quasi hier alles hier dem Schicksal quasi. Und wir müssen halt eine starke Gegenstimme bilden, durch islamische Kitas, durch islamische Grundschulen. Und ich bin mir sicher, dass in diesen islamischen Kitas und Grundschulen auch Nicht-Muslime sich anmelden werden, weil sie auch diese Werte, haben wollen oder bestimmte Sachen nicht hören wollen, dass ein Kind mit 4 Jahren mit Sexualisierung und so weiter konfrontiert wird. Vielleicht können wir darüber auch mal eine Podcast-Folge machen und vielleicht mal jemanden einladen, ja, der sich damit auskennt. Aber das sind so eine Sachen, wo wir viel, viel stärker sein müssen als islamische Community. In 10 Jahren kann ich mir vorstellen, dass es gang und gäbe ist, dass es in jeder Stadt reine deutschsprachige Islamprogramme gibt. Vor 10 Jahren gab es es kaum, jetzt gibt es das schon vermehrt. Und ich glaube, in 10 Jahren wird es nicht mehr zweifelhaft sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es gegenüber den arabischen, türkischen, iranischen Programmen teilweise sogar überwiegt. Kann ich mir gut vorstellen, dass es einen viel, viel größeren Part einnimmt. Viel mehr Geschwister sich da auch einbinden. Und dass wir auch bestimmte gesellschaftliche Probleme auch stärker angehen. Nicht nur dieses LGBTQ beispielsweise, auch diese ganze Sache mit Freund, Freundin beispielsweise, uneheliche Beziehungen und so weiter, dass wir auch in dem Bereich stärker voranschreiten, dass wir ein stärkeres Bewusstsein bilden, weil in 10 Jahren sind die 14-Jährigen 24, die 24-Jährigen sind 34 und die 34-Jährigen sind 44. Ja, das heißt, oder anders gesagt, die 4-Jährigen sind 14. Das ist vielleicht nochmal die viel wichtigere Sache, dass die 4-Jährigen Kinder 14 Jahre alt sind. Genau in dem Alter, wo es anfängt. Pubertät. Richtig. Die schlimmste Phase. Und dass wir auch diese Generation immer mitnehmen. Von klein auf mitnehmen und mit gewissen Moralvorstellungen, mit gewissen Prinzipien bereits, dass sie hier aufwachsen und dass ihr Glaube, ihre Moral, ihre Ethik, dass diese gesichert ist. Ja, und dass die Gelehrten hier auch eine größere Rolle spielen und diesen Schutzwall auch wirklich bilden, den ich vorhin angesprochen habe, dass das Vertrauen zu den Gelehrten schon stärker da ist, dass die Verbindung zwischen Jugendlichen und den Menschen zu den Gelehrten, dass dieses Vertrauen stärker ist. Das würde ich mir wünschen, das glaube ich auch, dass es soweit kommt. Aber ich muss leider auch sagen, wenn ich jetzt so in 10 Jahren denke, kann ich mir gut vorstellen, dass die salafistische Strömung auch stärker wird. Da wird es bestimmt mehr als einen Sheikh Ibrahim geben und mehr als einen Abul Bara. Dagegen muss man halt natürlich auch angehen und ankämpfen. Kämpfen natürlich im ideologischen Sinne, nicht fitnessmäßig ankämpfen. Aber da müssen wir auch gewappnet sein und wir müssen unsere Jugendlichen darauf wappnen, dass sie sofort aus dem Schlaf die Antworten auf bestimmte Vorwürfe kennen. Weißt du noch in der Schule die Mitternachtsformel, PQ-Formel?
Ja.
Kennst du die noch? Na komm, jetzt bin ich mal gespannt. Wie lautet die PQ-Frau?
Ich kenne die Satz Pythagoras.
Warte mal. Minus p halbe plus minus Wurzel von p halbe zum Quadrat minus q. Müsste das, glaube ich, sein.
Diese ist doch blau.
Diese ist blau, ja. Cut, cut. Ja, aber so wie man die Mitternachtsformel kennt, die PQ-Formel, muss jeder Jugendliche von uns, wenn er damit konfrontiert wird, ihr betet Imam Ali an, zack, Antwort. Ihr betet Steine an, zack, Antwort. Ihr betet dreimal am Tag, zack, Antwort. Ihr Imam Ali vergöttert, zack, Antwort. Ihr geht zu den Gräbern, betet sie an, Antwort. Das muss so wie aus der Pistole geschossen rauskommen, dass man diese Antworten parat hat und vielleicht auch noch mit den anderen Büchern das beweisen kann. Das sagt, Moment mal, ich bete keinen Stein an, ich bete auf den Stein, weil der Prophet es auch getan hat. In Musnad Ahmad ibn Hanbal und anderen Büchern steht, der Prophet hatte immer Schlammspuren auf der Stirn. Ja, aber ihr betet dreimal. Nein, wir beten zu drei Zeiten unsere fünf Gebete und da steht drin, dass der Prophet das und das auch gemacht hat. Und dann haben wir unsere Jugend wirklich stark gemacht, was das angeht. Und das soll in 10 Jahren, denke ich, ist es auf jeden Fall machbar, dass man diese neue Generation auch mit diesen Informationen aufzieht und dass sie damit aufwachsen und gewappnet sind, um auf diese Vorurteile reagieren zu können und damit ihr Iman wirklich auch stark bleibt und dass sie halt gegen diese ganzen Vorurteile auch leicht ankämpfen können, inshallah, und leicht das widerlegen können. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten bin ich gespannt, was die Zukunft so bringt, wie sich die neue Generation dann macht. Dass sie dann diese Arbeit übernimmt, weil wir können jetzt nicht ewig Jugendarbeit machen. Irgendwann ist man auch alt und bekommt graue Haare und dann wird man nicht als Jugendlicher mehr wahrgenommen, sondern dann müssen andere Leute diese Rolle übernehmen, natürlich. Und da bin ich gespannt, was auf einen zukommt. Wichtig ist halt wirklich, diese zwei Säulen dürfen niemals verlieren. Marja'iyya, Imam Hussein a.s. und dieser enge Kontakt zu den Gelehrten, weil solange diese Verbindung da ist, mache ich mir eigentlich keine Sorgen um die Schiiten in Deutschland.
Perfekt beendet, würde ich mal sagen. Aber wird dieser Podcast in 10 Jahren noch stattfinden?
Warte. Ich denke schon.
Inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Genau, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bin gespannt, was auf uns zukommt. Ob wir da schon den ersten Gast vielleicht haben.
Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Und vielleicht haben wir neue Chips dann.
Und vielleicht gehen wir jetzt ins Fitnessstudio.
Das ist ja schon spät genug. Ich kann das auch machen. Inshallah. Assalamu alaikum und bis zum nächsten Mal, inshallah.